bekommt Snoke ein Comeback und Dumbledore ist doch nicht schwul. Worum es genau geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Sorge um Stan Lee. Del Toro hat geklaut. Jesus kehrt zurück. 5 Sequels für Call Me By Your Name. House of Cards geht weiter. Mario kommt ins Kino. John Cena ist der Duke. Und wer ist Ranger Solo? Flips wird im Februar unterstützt von unseren Flips Guardians. Daniel Schuh, Dominik Richter, Tubarts One Cup, Downy Dwarslöper, der Recke vom Vale, Onno Dreipolz, Anja Scholz, Akoya, Patrick Schmidt, JFK Faker, T-UnitCB, Marc-André Schreiber, Sepp Kerschbaumer, Luca Kamens und Silko Pillasch. Und hier sind erstmals unsere Junior Guardians, bei denen wir uns ebenfalls herzlich bedanken möchten für ihren Support. Oh noes! Die Nachricht dürfte allen Comic-Fans einen Schock verpasst haben, denn die größte lebende Legende des Marvel-Universums, Stan Lee, musste ins Cedars-Sinai Krankenhaus in L.A. Und zwar, weil er angeblich Herzrhythmusstörungen und Atemprobleme hatte. Der rüstige 96-Jährige, der auch in den kommenden beiden MCU-Filmen wieder einen Gastauftritt haben wird, beruhigte seine Fans allerdings schnell wieder. Schon am nächsten Morgen konnte er entlassen werden und verkündete, das Ganze sei nur eine Routineuntersuchung gewesen und er sei völlig okay. Er fühle sich gut und er freue sich über die ganze Publicity. Es sei schön zu wissen, dass es dort draußen so viele Leute gebe, die sich um ihn sorgen. Ganz unberechtigt sind diese Sorgen nicht, denn auch wenn er für sein hohes Alter doch bemerkenswert fit ist, musste er im vergangenen Jahr doch mehrfach Convention-Auftritte aus gesundheitlichen Gründen absagen. Freuen wir uns also, dass es ihm gut geht und wünschen uns, dass es noch lange so bleibt. Oder wie er es wohl sagen würde, Excelsior. Alles nur geklaut? Dieser Vorwurf wird bei Erfolgsfilmen ja immer mal wieder laut. Ob Pixar oder James Cameron, sie alle mussten sich vorwerfen lassen, ihre Storys allzu inspiriert erzählt zu haben. Diese Woche traf es auch Guillermo del Toro, dessen fantastischer Film The Shape of Water als heißer Oscar-Favorit gilt. Die Familie des verstorbenen Regisseurs Paul Sindel wirft ihm vor, der Film sei eindeutig abgekupfert bei dessen Theaterstück Let Me Hear You Whisper, in dem sich eine Putzfrau mit einem intelligenten Delfin in einem Forschungslabor anfreundet, der kurz davor steht, seziert zu werden. Was tatsächlich auf den ersten Blick eindeutige Parallelen zu Shape of Water aufweist. Del Toro und sein Studio weisen die Vorwürfe zurück und bestreiten, den Fernsehfilm je gesehen zu haben, der erst seit kurzem auch auf YouTube verfügbar ist. Und so eindeutig die Äußerlichkeiten sind, so unterschiedlich ist die Machart und die Schilderung der Charaktere. Was auch für einen Kurzfilm namens The Space Between Us gilt, der auf den ersten Blick extreme Ähnlichkeiten zu Shape of Water hat. Er spielt in einer postapokalyptischen Welt und auch hier freundet sich eine Reinigungskraft mit einem Meereswesen an und einige Szenen sehen direkt aus wie aus Shape of Water. Doch tatsächlich scheint auch das Zufall zu sein. Der niederländische Film von 2015 wurde zeitgleich zu Del Toro's Projekt entwickelt. Schon 2011 plante er zusammen mit Drehbuchautor Daniel Krause die Idee dazu, auch wenn der Film dann erst 2016 gedreht wurde. Die niederländischen Filmemacher sehen das Ganze deswegen sehr entspannt. Sie haben sich mit Del Toro zusammengesetzt und unterhalten und sehen es tatsächlich als Zufall an. Und auch wenn es nicht ausgeschlossen ist, dass Drehbuchautor Krause den Fernsehfilm mit dem Delfin kannte, so ist doch eindeutig ein größeres Vorbild erkennbar, zu dem Del Toro auch absolut steht. The Creature from the Black Lagoon bzw. Der Schrecken vom Amazonas, wie der Film in Deutschland heißt. Denn auch dort spielt die sexualisierte Beziehung zwischen der Kreatur und der Frau eine wichtige Rolle. Und vergessen wir nicht, dass Del Toros eigene Hellboy-Filme mit ihrer Figur des Ape optisch 2004 schon sehr an Shape of Water erinnern. Und die Machart des Films und seine vielschichtige Story sind so viel mehr als nur inhaltliche Ähnlichkeiten. Egal wie die Kontroverse ausgeht und ob sie Del Toro vielleicht den Drehbuch-Oscar kosten könnte, wir drücken Shape of Water die Daumen für die Veranstaltung als einem von sehr wenigen smarten, fantasievollen Filmen, die beweisen, dass es auch Kino jenseits von Star Wars und Superhelden gibt. Apropos Sequels und Franchises, die gibt es nicht nur für Superhelden und Sci-Fi, sondern auch für Filme, von denen man es nicht erwarten würde. Diese Woche wurde bekannt, dass Mel Gibson an einer Fortsetzung des spirituellen Folterpornos Die Passion Christis arbeitet und dass Jim Caviezel erneut die Rolle von Jesus spielen will. Der ist schon ganz begeistert und spricht davon, dass Die Auferstehung, wie das Sequel heißen wird, der größte Film aller Zeiten wird. Frage ist, ob die Story wirklich so spannend ist, denn die Nummer mit den Fischen und Petrus Vergebung und was er ansonsten noch so als Undercover-Erlöser anstellt, ist jetzt eher so mittelaufregend, ehe es dann zur Himmelfahrt kommt. Falls ihr es dann gar nicht mehr abwarten könnt, Jim in einer Bibelstory zu sehen, zu Ostern kommt Paul, Apostle of the Christ, in die Kinos, in dem er Lukas spielt. Amen. Ich warte nur darauf, dass jetzt wieder einer kommentiert. Spoiler, weil er nicht wusste, dass die Story mit der Himmelfahrt endet. Interessanter ist vielleicht der Hinweis auf ein Sequel des Überraschungserfolgs Call Me By Your Name. Die Story der ersten Sommerliebe eines 17-jährigen Jungen, der sich Anfang der 80er in den 30-jährigen Hausgast seiner Familie verknallt. Der Film erntete herausragende Kritiken und ist für bestes adaptiertes Drehbuch, bester Film, bester Song und bester Schauspieler nominiert. Regisseur Giordagino gab bekannt, dass er die Figuren gerne weitererzählen und 2020 den nächsten Film drehen möchte. Er könne sich vorstellen, die Figuren in gewissen zeitlichen Abständen immer wieder zu besuchen und dabei auch dem Schauspieler Timothée Chalamet beim Altern zuzusehen. Ähnlich machte es ja François Truffaut, der mit dem Schauspieler Jean-Pierre Léaud ebenfalls 5 Filme drehte. Den ersten, Sie küssten und sie schlugen ihn, als dieser 14 war. Den letzten, Liebe auf der Flucht mit Mitte 30. Nicht jeder ist allerdings so begeistert von der Idee einer Fortsetzung. Nämlich Drehbuchautor James Ivory, der findet, der Film sollte für sich stehen. Die Schauspieler wären wohl wieder mit dabei, doch die Zuschauer müssten sich wohl auf eine düsterere Story einstellen, denn der Film würde zur Zeit des Mauerfalls spielen und auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise. Bleiben wir gespannt, auch wenn es komisch anmutet, dass der Regisseur meinte, die Hauptfigur müsse im Sequel nicht mehr unbedingt schwul sein. Und damit haben wir auch die perfekte Überleitung zum neuesten Harry Potter Outrage. Denn wir alle erinnern uns ja, dass J.K. Rowling 2007 verkündete, dass Hogwarts-Rektor Dumbledore schwul wäre und dass die Beziehung zu Gellert Grindelwald, die im 7. Buch erzählt wird, eine Jugendliebe gewesen sei. Was den Bruch der beiden und ihr späteres Duell deutlich dramatischer macht. Im Making-of zu den Filmen wird sogar erwähnt, dass sie dem Produzenten während des Drehs zum 6. Film ein Memo schickte, dass sie ihn nicht von einer früheren Liebe zu einem Mädchen schwärmen lassen dürften, weil er schwul wäre. Soweit, so gut. Leider hatte J.K. wohl damals noch nicht damit gerechnet, dass es irgendwann die Prequels der fantastischen Tierwesen geben wird. Denn natürlich bringt das Probleme mit sich und genau das scheint jetzt zu passieren. Denn Regisseur David Yates antwortete im Interview mit Entertainment Weekly auf die Frage, wie Teil 2 der Tierwesen-Serie das Thema behandeln würde, denn immerhin stehen Grindelwald und Dumbledore hier im Fokus. Er gab zu, es wird nicht explizit erwähnt, aber die Fans würden das ja wissen. Und das ist genau der Punkt, an dem das Netz mal wieder explodierte. Denn natürlich klingt das irgendwie ziemlich armselig. Und seien wir mal ehrlich, es gibt nur einen Grund, warum der Film mit dem Thema herumeiert und das sind kommerzielle Gesichtspunkte. Denn als weltweiter Tentpole-Film, an dem für Warner viel hängt, wollen sie es vermutlich nicht riskieren, dass sie ihre homophobe Zuschauerschaft, die christliche Rechte verprellen, die seit Trump wieder Oberwasser hat. Aber natürlich gibt es auch genug Länder, die Homosexualität im Film nicht erlauben und Warner hat sicher auch hier Sorge, dass der Film dort dann Probleme bekommen könnte. David Yates wollte nicht ausschließen, dass die Beziehung der beiden irgendwann in einer der Fortsetzungen mal angesprochen würde, aber im kommenden Film sei sie kein Thema. Stattdessen lobte er, wie dynamisch Jude Law Dumbledore spiele, der noch ganz anders sei, als wir ihn bei Harry Potter kennen und wie toll die Chemie zwischen Law und Johnny Depp wäre in den Szenen, in denen sie gemeinsam spielen. Was es umso ärgerlicher macht, wenn dort nicht auf ihre Vorgeschichte Bezug genommen wird. Kaum vorstellbar, dass sich ein Film das dramatische Potenzial entgehen lassen würde, wenn ein ehemaliges Heteropärchen sich erneut als Feinde gegenübersteht. J.K. Rowling, die Drehbücher schreibt, hat sich auf Twitter zur Kontroverse geäußert und war sichtlich geschockt über die Twitter-typischen Beleidigungen und aggressiven Reaktionen zu dem Thema. Für ein Interview beschimpft zu werden, das ich nicht gegeben habe, über ein Drehbuch, das ich geschrieben habe, das bisher niemand der Leute da draußen gelesen hat und das Teil einer 5-teiligen Serie ist, ist natürlich spaßig. Aber wisst ihr, was noch spaßiger ist? Stummschalten. Das klingt nach, wartet doch erstmal ab, bevor ihr euch aufregt. Und nachdem Rowling bisher als engagierte Befürworterin von queeren Themen auffiel und auch ansonsten ziemlich viel vernünftige Sachen sagt, sollten wir ihr vielleicht einfach erstmal etwas Vorschussvertrauen geben und sie stattdessen einfach nerven, wann sie endlich das nächste Buch der Cormoran Strike Krimis fertig schreibt. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Star Wars, natürlich. Und nachdem wir jede Woche denken, es wäre jetzt endlich mal Ruhe mit den Diskussionen um Episode 8, bekam ein Lieblingsthema der Fans diese Woche nochmal neuen Auftrieb. Snoke. Denn wer dachte, das Thema wäre nach dem recht eindeutigen Abgang in die letzten Jedi erledigt, der hat nicht nur die Rechnung ohne die Fan-Terroristen, die Fan-Theoristen gemacht, sondern auch ohne Andy Serkis, der Schauspieler, der demnächst als Ulysses Klaue in Black Panther zu sehen ist und die Mocha-Performance für Snoke lieferte, verriet auf einer Pressetour, dass er nicht überzeugt sei, dass wir den Supreme Leader das letzte Mal gesehen hätten. Im Gespräch mit Slashfilm sagte er, es ist Star Wars, du weißt nie, ob jemand nicht doch zurückkehrt oder zurückgebracht werden kann. Ich war von der Szene im Film geschockt. Dramaturgisch hat sie absolut gepasst und ich habe sie deswegen nicht hinterfragt. Es ist eine sehr wichtige Szene. Aber ich weiß, dass viele Fans suchend zurückgelassen wurden und deswegen sage ich, wer weiß, was in Episode 9 passiert. Natürlich ist das nur Serkis Privatmeinung. Er gab zu, noch nicht mit Regisseur J.J. Abrams gesprochen zu haben, der den letzten Teil drehen wird. Aber natürlich befeuert das die Fantasie all jener, die sich wünschen, mehr von Snoke zu sehen. Theorien, wie das erklärbar wäre, gibt es ja genug. Snoke war ja vielleicht wie Luke nur eine Projektion. Nur eine korporale Projektion, die irgendwie cooler und besser ist. Naja, schauen wir mal. Auf jeden Fall hat Regisseur Rian Johnson klargemacht, dass die Figur für ihn raus ist, weil die ganze Entwicklung von Kylo Ren davon abhängt. Aber das muss nicht bedeuten, dass Abrahams es genauso sieht. Was sind eure Theorien und wollt ihr die alte Hackfresse wiedersehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Ach ja, nette News am Rande. Nach dem Flop von Star Wars Episode 8 in China, der ja in Rekordzeit aus den Kinos flog, sieht es so aus, als habe Lucasfilm das Vertrauen in seine Marke verloren. Wie die M-Time berichtet, wird der Han Solo-Film das Wort Star Wars vermeiden. Stattdessen wird der Film in China als Ranger Solo beworben. Ob das hilft, die Serie zu retten? Wir halten euch auf dem Laufenden.
Serien. Fans von House of Cards mussten sich nach dem unrühmlichen Rauswurf von Kevin Spacey auf große Umstellung gefasst machen. Netflix hat sich ein paar Monate Zeit genommen, um die finale Staffel ohne den in Ungnade gefallenen Schauspieler, der des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird, zu planen. Jetzt ist es soweit, der Dreh geht weiter. Statt 13 wird es nur 8 Folgen geben, die den Fokus auf die Präsidentengattin legen, die weiterhin von Robin Wright gespielt wird.
My turn.
Genau. Dazu kommen zwei neue Schauspieler, Craig Kinnear und Diane Lane, über die nur bekannt ist, dass sie ein Geschwisterpaar spielen werden. Hoffen wir, dass die beiden Oscar-nominierten Darsteller mithelfen, dem House of Cards zu einem würdigen Ende zu verhelfen. Für Netflix bleibt das Ganze extrem kostspielig, denn alleine für die Umplanung entstanden Kosten von $39 Millionen. Noch nicht mit eingerechnet sind die Verluste, die durch andere prominente Enthüllungen sexueller Übergriffe entstanden. Das Louis C.K. Special, das sie nach dessen Geständnis eingestampft haben. Und dazu kommen noch die Kosten für einen schon in Vorproduktion gegangenen Film über Gore Vidal, in dem Spacey ebenfalls die Hauptrolle spielen sollte. Sorgen müssen wir uns aber vorerst wohl nicht machen. 2017 brachte für Netflix Rekordeinnahmen mit weltweit 117 Millionen Abonnenten. Das ist nochmal eine Steigerung von 8,3 Millionen zum Quartal davor. Freut ihr euch auf die letzte Staffel von House of Cards? Werdet ihr sie schauen oder ist es für euch jetzt vorbei, nachdem Spacey raus ist? Schreibt das in die Kommentare. Das Ende naht und es ist mal wieder extrem traurig. Wie es sich gehört für Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events. Während die kongeniale Adaption der Jugendbuch Serie mit Neil Patrick Harris ja gerade auf den Release der zweiten Staffel zusteuert, die ab 30. März auf Netflix erscheint, gibt es auch traurige Nachrichten. Denn die dritte Staffel steht fest. Sie wird aber auch gleichzeitig die letzte Staffel sein, was auch schade ist, aber sinnvoll erscheint, denn die Serie war bisher sehr nah an den Büchern und wenn sie das bisherige Schema beibehalten, dann haben sie nach Staffel 3 alle verfügbaren Bücher verfilmt und die Geschichte wäre zu Ende erzählt. Und lieber 3 Staffeln, die wirklich gut sind, als 5, bei denen man am Ende keinen Bock mehr aufs Weiterschauen hat. Wir freuen uns erstmal auf den 30. März, wenn wir leider weiter gucken müssen. Dürfen. Staffel 3 erwartet uns dann im nächsten Jahr.
Mit Game-Verfilmungen ist es ja so eine Sache. Sie sind speziell und daran haben auch die letzten Blockbuster-Versuche mit Warcraft und Assassin's Creed wenig ändern können. Doch während unsere derzeitigen Hoffnungen auf Tomb Raider mit Alicia Vikander liegen, zeichnet sich schon das nächste Projekt ab, das eine kultisch verehrte Game-Figur zum Leben erwecken soll. Genau, der Duke. Duke Nukem soll ins Kino kommen. Und so sehr wir ihn lieben und so viele Kindheitserinnerungen an der schweinemordenden Macho-Karikatur hängen, so bedenklich stimmt es, dass Michael Bays Produktionsfirma Platinum Dunes das Ganze drehen möchte. Genau, die Leute, die schon Halloween, Nightmare on Elm Street und Friday the 13th als Remake vergewaltigt haben. Angeblich ist John Cena im Gespräch für die Hauptrolle. Den haben wir ja zuletzt gehört als Stimme des sanftmütigen Stiers Ferdinand und wir kennen ihn aus dem Fred-Film, in dem er im Kühlschrank wohnte. Cena ist offensichtlich ein sympathischer und cooler Typ, der die selbstironischen Ansätze des Duke wahrscheinlich gut treffen würde, auch wenn er jetzt so rein optisch wenig mit ihm gemein hat. Einer ist auf jeden Fall schon mal nicht begeistert von dem Projekt und das ist Dukes Stammsprecher John St. John. Er schrieb auf Facebook, lasst Hollywood und Michael Bay den Charakter nicht töten. Videospielfilme, die nicht animiert sind, sind meistens nicht sehr gut. Ein R-rated CGI-Movie wäre das Beste, um dem Charakter gerecht zu werden. Ich spreche Duke seit 1995 und würde das gerne auch weiterhin machen. Dem ist nichts hinzuzufügen und spätestens seit Sausage Party wissen wir ja, dass auch Animationsfilme mit R-Rating funktionieren können. Also, hail to the king, baby. Und wenn wir gerade bei Videogame-Filmen sind, Nintendo hatte eine ereignisreiche Newswoche, denn nicht nur hält die Switch Erfolgswelle unverändert an, sie planen gleichzeitig auch ihre Präsenz in anderen Medien zu verstärken. Nachdem sie den Flop des Super Mario Bros. Films aus den 90ern endlich verwunden haben, wollen sie sich jetzt mit den Machern von Ich, einfach unverbesserlich und Sing zusammentun, um einen Mario-Film zu produzieren. Die Chemie zwischen den beiden Firmen scheint zu stimmen, denn Star-Designer Shigeru Miyamoto verkündete, das Drehbuch wäre fast fertig und es würde ein sehr spaßiger Film, denn Illuminati Entertainment und Nintendo würden auf einer kreativen Welle liegen. Außerdem wird Mario nach Run in einem weiteren Handygame zu sehen sein und zwar in einem ihrer Star-Produkte Mario Kart, also einem der Games, das für viele immer ein Grund war, sich eine Konsole zuzulegen. Das Game wird als Teil der Partnerschaft mit Apple zunächst auf dem iPhone erscheinen und sich vermutlich wie Super Mario Run auch über In-App-Käufe finanzieren. Ob es allerdings genauso viel Spaß macht wie auf der richtigen Konsole? Muss zugeben, ich bin ja ein Fan von richtigen Joysticks, von richtigen Steuerelementen und kann mich mit Touchscreen-Gaming nie dauerhaft anfreunden. Wie seht ihr das? Sagt es mir in den Kommentaren. Schatz, komm ins Bett. Hier sind sie, die Starts der Woche. 50 Shades of Grey 3, befreite Lust, startet am kommenden Donnerstag und einmal mehr kommen Freunde von Kommunalobligationsanleger SM auf ihre Kosten. Die Presse hat wieder einen Knebel verpasst bekommen, die darf nichts sagen, denn der Film hat ein Embargo auf Kritiken bis anderthalb Tage vor dem Start. Aber der wird sicher super. Jeremy Renner und Elizabeth Olsen ermitteln zusammen in Wind River. Dort geht es um den Mord an einem Mädchen und das Ganze spielt in einem Reservat der US-Ureinwohner. Der Thriller, der mit mit düsteren Vorurteilen und Spannung spielt, konnte die Kritik überzeugen. Sie gibt im Schnitt 7,5 Punkte für Wind River. Auch diese Woche geht von ganzem Herzen unser Dank raus. Und natürlich zuerst an unsere Flips Time Lords, diejenigen, die uns jeden Monat mit einem 10er unterstützen und deswegen natürlich auch hier präsentiert werden. Danke natürlich aber auch an unsere Flips Patronus und Padawans, die ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten. Wenn du Flips magst und helfen möchtest, damit wir die Sendung noch eine Weile weitermachen können und in Zukunft noch mehr Videos produzieren können, dann klick doch jetzt mal auf unseren Patreon-Link oder ganz neu, du kannst uns auch auf Steady unterstützen. Die Seite ist komplett auf Deutsch und bietet auch Bankeinzug an. Und denkt dran, ihr bekommt natürlich auch etwas zurück mit Extras, Live-Podcasts, Wallpapern und mehr, wenn ihr uns unterstützt. Und wenn ihr gerade klamm seid, jedes Teilen und Abonnieren und Empfehlen und jeder Daumen hilft uns natürlich auch. Das war's wieder für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns gewisse Körperteile da lasst und natürlich uns abonniert und die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video von uns verpasst.
Genau, und wenn ihr weiterschauen wollt, dann gibt's hier unser Erklärvideo. Alles, was ihr über Black Panther, Vibranium und das geheimnisvolle Königreich Wakanda wissen müsst.
Oder ihr schaut nochmal das andere Video, in dem wir euch erklären, was es mit Thanos und den Infinity Stones auf sich hat. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag wieder. Bis dahin, läuft!